Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Leipziger Buchmesse im März 2017. Und Sie sind Gast bei Kompakt, dem Nachrichtenmagazin für Souveränität. Mein Name ist Peter Feist, ich bin Verlagsmitarbeiter. Unser Thema ist leider in einigen Publikationen falsch angekündigt worden. Ich sage deshalb nochmal unser richtiges Thema. Ursachen der Flüchtlingskrise, gibt es eine Lösung? Der Anlass für diese Gesprächsrunde steht hier vor mir. Die Kompaktleser wissen das. Wir geben einmal im Quartal ein sogenanntes Kompakt-Spezial, also ein Sonderheft heraus. Und wir haben zwei Sonderhefte vor längerer Zeit schon produziert zum Thema Asyl, die Flut und das Chaos. Und jetzt ist sozusagen heute erscheint der dritte Teil, die Opfer. Und wir nehmen das Erscheinen dieses dritten Teils zum Anlass, um über dieses Thema Asylkrise, was uns ja alle sehr stark bewegt, zu sprechen. Mein Gesprächspartner ist der Chef vom Dienst und Chef der TV-Abteilung von Kompakt, Herr Martin Müller-Mertens. Erste Frage an Martin Müller-Mertens. Was ist der Anlass gewesen, eine ganze Reihe von Kompakt-Spezialheften zu produzieren? Denn normalerweise gibt es ja immer einthematische Hefte ohne Fortsetzung. Warum ist eine Reihe zum Thema Asyl?
Es war nicht unbedingt von Anfang an so geplant. Das hat sich ein bisschen so ergeben. Und es liegt natürlich auch in der Bedeutung des Themas. Wenn wir uns mal die vergangenen Jahre angucken, da hat sich doch eine fundamentale Veränderung in Deutschland abgespielt. Es war ja immer so, dass Regierungen hin und wieder auch mal diametral gegen die Meinung von weiten Teilen der Bevölkerung Politik gemacht haben. Also sagen wir mal NATO-Doppelbeschluss oder nennen wir die Hartz-IV-Agenda von Gerhard Schröder. Aber in den letzten Jahren ist er auf drei verschiedenen politischen Ebenen ganz massiv gegen den Mehrheitswillen des Volkes Politik gemacht worden. Das war zunächst mal die Euro-Krise. Das war die Frage von Krieg und Frieden, also die Hetze gegen Russland. Und das war dann schließlich die Öffnung der Grenzen 2015 und damit der Höhepunkt, Ausgangspunkt der Asylkrise. Wir mussten uns damit natürlich diesem Thema stellen, wir haben das auch gemacht und wir haben damals ja vorhergesagt, dass das Ganze böse enden wird. Und jetzt war es an der Zeit, diese These zu überprüfen. Stimmt das auch? Hätte ja sein können, wir haben dummes Zeug geschrieben. und haben in dieser Überprüfung festgestellt, wir haben vielleicht nicht in allen Punkten, aber doch in den wesentlichen Recht gehabt. Und wir wollen nun die Opfer, die diese Asylkrise gefordert hat, erinnern und haben das mit diesem dritten Teil einer Reihe, die jetzt nicht als reiner Fortsetzungsroman konzipiert ist, sondern die sich eben zum dritten Mal mit diesem Themenkomplex beschäftigt, auch aufgegriffen.
Ja, ich will vielleicht noch mal was zwischendurch sagen. Es gibt ja öfter mal den dummen Vorwurf, Kompakt sei gegen Asylanten. Um das ganz deutlich zu sagen, wir sind nicht gegen die Asylanten, nicht gegen die Opfer, sondern wir sind gegen diejenigen, die die Leute hier reinlassen, ohne Recht und Gesetz und ohne moralische Verantwortung. Meine nächste Frage, die Ursachen der Flüchtlingskrise. Das ist natürlich ein abendfüllendes Thema. Aber wir müssen schon noch mal die Frage stellen, ist das spontan gekommen oder war das voraussehbar?
Also es ist eine Mischung aus beidem. Also natürlich gibt es tiefere Ursachen, Entwicklungen, die dazu geführt haben. Aber dann gibt es letzten Endes auch Anlässe, die es dann möglich machen. Also ich will mal ein paar zentrale Ursachen nennen. Das sind jetzt auch gar nicht so furchtbar viele, will sie da auch nicht unnötig langweilen. Zunächst mal haben wir in weiten Teilen der Welt, also insbesondere in Afrika, die Situation, dass diese Länder nicht mehr in der Lage sind, ihre wachsenden Bevölkerungen sozial zu integrieren. Aufgrund ihrer ökonomischen Lage, aufgrund ihrer politischen Verfasstheit, das hat innere und äußere Gründe. Und dann machen diese Leute sich natürlich, die also nicht mehr sozial integriert werden können, also in ihrem Land keine angemessene soziale Zukunft sehen, machen sich auf den Weg. Das konnte man erahnen, im Grunde spätestens vor 20 Jahren auch als entsprechende Bücher bereits geschrieben worden, die das vorhergesagt haben, die aber ignoriert worden sind und zum Teil bis auf den heutigen Tag ignoriert werden. Das zweite ist die Wiederermöglichung von Kriegen, so will ich es mal ausdrücken. Es hat natürlich Kriege immer schon gegeben, aber es hat wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten nie so viele Kriege gleichzeitig gegeben, symmetrische wie asymmetrische, wie derzeit. Da spielt Afghanistan und Syrien eine gewisse Symbolrolle, aber es gibt sie natürlich auch an anderer Stelle. Und dem ist begegnet worden auf zweierlei, zum einen oder auf dreierlei. Zunächst indem die soziale Lage in diesen unterentwickelten Staaten durch eine neoliberale Globalisierung noch verschärft worden ist. Zum zweiten, indem sich internationale Mächte und Interessengruppen in diese Kriege eingemischt haben und der Syrienkrieg trägt Züge eines Stellvertreterkrieges, ganz klar. Und indem man die Hilfe vor Ort, die ja eigentlich die entscheidende und naheliegendste wäre, nicht in der Weise anbietet, wie das sein muss. Ganz im Gegenteil, der Syrien-Fluchtwelle vorausgegangen war eine drastische Kürzung der finanziellen Zuwendung für das UNO-Flüchtlingshilfswerk, die ja dort die Flüchtlingslager in der Türkei, in Jordanien, also in den erstmal logischen Fluchtzielländern, nämlich um Syrien herum, betreiben. Das sind die Ursachen, die tiefer liegen. Der Anlass ist dann natürlich, dass eine Bundesregierung im September 2015 gesagt hat, wir machen die Grenze auf und nehmen jeden auf. Das war vielleicht in der Form dann nicht vorhersehbar.
Dazu kommen wir noch. Vielleicht nochmal zu diesem Ursachenkomplex. Wir werden ja immer in der nicht uns freundlich gesinnten Presse als verschwörungsideologisch oder verschwörungstheoretisch bezeichnet. Wir beide stehen nun ganz intensiv dafür, keine Verschwörungstheorien zu verbreiten. Deshalb meine Frage nach der Verschwörungstheorie. Es gibt ja die Verschwörungstheorie, das sei ein Komplott gegen Deutschland, von den USA unterstützt, von Soros finanziert und ähnliche Dinge. Wie bewertest du das?
Also ich kann es weder beweisen noch widerlegen. Und ich habe also als Journalist von Anfang meiner beruflichen Laufbahn an gelernt, du kannst nur das sagen, wo du wirklich stichhaltige Beweise für hast. Die habe ich nicht. Sicher ist, dass zum Beispiel Stiftungen im Umfeld von George Soros oder von ihm finanzierten und alimentierten Einrichtungen, Flugblätter, Handreichungen, Hinweise veröffentlicht haben, wie man denn am besten den Weg zum Beispiel über die Balkanroute nimmt. Sicher ist auch, dass George Soros und die ihn umgebenden Stiftungen immer wieder sich in die politische Entwicklung von Ländern eingemischt haben. Sie waren ganz eindeutig bei diesen sogenannten Farbenrevolutionen oder bunten Revolutionen, die also von Serbien 2000 ausgingen, über die Ukraine, über Kirgisien. Jetzt könnte es sein, dass es in Weißrussland gerade versucht wird. Das liegt als Fakt auf jeden Fall auf dem Tisch. Ich würde aber ein bisschen davor warnen, zu sagen, es gibt so eine Art Geheimgesellschaft, die im Hinterzimmer sitzt und sich überlegt, wir werden im September 2015 mal Deutschland überfluten. sondern da überlappen sich ganz unterschiedliche politische, ökonomische, gesellschaftliche Interessengruppen. Und da spielen natürlich solche Gruppen wie Soros spielen eine Rolle, aber ob sie die Hauptrolle spielen, das vermag ich einfach nicht zu sagen.
Okay, aber Kompakt hat ja zu verschiedenen Zeiten zwei wesentliche Dinge veröffentlicht, nämlich einerseits den Standpunkt von George Burnett, der gesagt hat, wir müssen die nationalstaatlichen Strukturen der Völker eliminieren und das durch sozusagen ethnisch nicht mehr homogene Strukturen ersetzen. Und es gibt dieses UNO-Papier, was wir auch zitiert haben, wo davon die Rede ist, mit Bezug auf Deutschland, von Replacement, also Ersetzung der autochthonen Bevölkerung. Ich habe das lange angezweifelt, dass das echt ein UNO-Plan sein kann, bis ich die Begründung von diesem Dokument, die in dem Dokument drin steht, gelesen habe. Da stand nämlich drin, um Deutschland als Werkstatt der Welt zu erhalten. Und da das eine kapitalistische Begründung ist, sage ich als Linker, dann muss es wahr sein, denn Kapitalisten denken, wie Kapitalisten denken. Also diese beiden Dokumente haben wir ja veröffentlicht. Das hat Verschwörungstheorien Nahrung gegeben. Wie siehst du das? Was ist dahinter? Gibt es tatsächlich so einen Plan, wie das in manchen Gruppen genannt wird, der Umvolkung?
Ich bin immer sehr dafür, dass man sozusagen Plausibilitätsketten, also was ist logisch, was ist erkennbar? Und wenn man sich eine kapitalistische Globalisierung, eine neoliberale Globalisierung ansieht, dann fällt natürlich auf, dass die Nation aus mehrererlei Gründen dort einfach stört. Zum einen, weil eine sprachlich, kulturell, geschichtlich gewachsene Gemeinschaft sich automatisch sträubt gegen die Übernahme oder das Aufgehen in einer irgendwie internationalen, nicht mehr fassbaren Gemeinschaft. Ob das jetzt die Europäische Union ist oder denkbar in einem zweiten Schritt irgendeine Welt-EU, wenn man es mal so nennen will. Dass natürlich diese historisch gewachsene nationale Gemeinschaft auch der einzige Träger tatsächlicher Demokratie sein kann, nämlich schon deshalb, weil deren Mitglieder sich ähnlich sind und miteinander kommunizieren und diskutieren können. Und natürlich braucht der globale Markt auch, braucht das globale Kapital dann auch den globalen Markt. Es braucht den Einheitsmenschen. Es braucht auch das Hin- und Herschieben von Arbeitskräften. Also sozusagen der Standort verlangt dann die Mobilität. Das sind alles Argumente dafür, dass solche Pläne existieren. Was ich jetzt nicht glaube, wie gesagt, dass irgendwo ausgekungelt wird, wir werden, sobald es in Budapest 10.000 sind, die Grenzen aufmachen. Sondern das passiert dann natürlich auf der realpolitischen Ebene, die dem folgt.
Okay, also wir haben eine Metaebene, dass es den Plan gibt, die Nationalität oder den Nationalstaat einzuschränken, abzuschaffen, umzuwandeln in andere Gebilde. Wir haben eine zweite Ebene, dass es einen wachsenden Problemdruck in Fragen Migration gab, die Gunnar Heimsohn ja 2003 in seinem berühmten Buch Söhne und Weltmacht ja minutiös vorausgesagt hat, fast auf den Tag genau gesagt hat, wann kommen welche Menschenmassen in welcher Dimension nach Europa. Das Buch ist 10 Jahre lang in Deutschland untergründig diskutiert worden und keiner von der politischen Kasse hat das offensichtlich wahrgenommen. Und dann gibt es eben die dritte Ebene, die praktische Handlungsebene. Da haben wir ja nun eine ganz neue Situation. Seit wenigen Tagen ist ein Buch auf dem Markt, dass der Kanzlerin Merkel in einer sehr eigentümlichen Weise die Schuld zuschreibt. Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Also ich fasse die These mal jetzt ein bisschen grob zusammen. Es soll so gewesen sein, wenn das stimmt, was in dem Buch steht, aber die Bundesregierung hat ihr meines Wesens nach bisher auch nicht widersprochen. Ja. Es soll so gewesen sein, dass die Bundesregierung eigentlich geplant hatte, die Grenzen geschlossen zu halten bzw. zu schließen und die Grenze zu verteidigen. Das heißt genau das Gegenteil dessen, was sie letztlich gemacht hat. Die Einsatzkräfte standen bereit, der politische Wille war da, die Pläne lagen quasi in der Schublade. Man hätte nur noch beginnen müssen. Und dann meinte irgendjemand, naja, aber das gibt doch bestimmt unschöne Bilder.
Ja, die Kanzlerin hat ihren Innenminister gefragt, ob er vermeiden kann, dass es unschöne Bilder gibt.
Da hat er gesagt, nein, kann er nicht. Kann er ja auch nicht. Ist ja klar.
Na klar.
Und daraufhin hat es eine 180-Grad-Wende gegeben und dann hat die Kanzlerin gesagt, na, wenn wir also unschöne Bilder nicht vermeiden können, dann machen wir alles auf und lassen das Land fluten. Und jetzt mal abgesehen von allem anderen ist natürlich das entscheidend absurde, politisch dumme und gefährliche bei dem Ganzen, dass die Merkel mit wir schaffen das offensichtlich die Politik, also eine Politik gegen ihre eigentlich gebildete Überzeugung gemacht hat. Das heißt, sie wusste genau, welchen Fehler sie macht. Sie wusste genau, worauf das hinausläuft. Sie hat es aber nicht getan wegen einer Unbehaglichkeit in der Public Relations.
Okay, das ist natürlich jetzt die Meinung eines Autors. Dazu wird sicher die Geschichtswissenschaft noch einiges zu liefern haben. Aber Fakt bleibt ja trotzdem, dass es ein eigenständiges oder sagen wir mal ein eigenwilliges, nämlich nur vom eigenen Willen gesteuert, Handeln der Kanzlerin in dieser Flüchtlingsfrage war, die ja wie massive Anschuldigungen aus der Rechtsszene, also von Verfassungsrichtern, von Rechtstheoretikern, die gibt es ja Dutzende von Gutachten inzwischen, die der Kanzlerin bescheinigen, das war ein Bruch des Grundgesetzes und internationaler und nationaler Regelungen. Kannst du vielleicht nochmal erklären für unsere Zuschauer und Zuhörer, was der Bruch des Grundgesetzes dabei war?
Also ich bin kein Jurist, schon gar kein Verfassungsjurist, aber was hat Merkel alles nicht gemacht? Zunächst mal, sie hat keinen Parlamentsbeschluss eingeführt. Der Deutsche Bundestag hat nie über dieses Thema diskutiert, geschweige denn abgestimmt. Soweit man weiß.
Und wenn ich richtig bin, sogar nicht mal einen Kabinettsbeschluss.
Das wäre mein nächstes gewesen. Soweit ich weiß, hat nicht mal das Kabinett jemals darüber diskutiert, Merkel, geschweige denn einen Beschluss gefasst. Merkel hat das ja irgendwie mit ihrem Innenminister oder mit ihrem Sprecher oder mit wem auch immer so ausbaldowert und dann wurde es eben gemacht. Und zwar mit den Konsequenzen, die auch zumindest in Teilen irreversibel sind. Dann wurden sämtliche europäische Verträge, also Schengen, Dublin, eigentlich das gesamte, die ganze Frage der Freizügigkeit, komplett ignoriert, komplett außer Kraft gesetzt. Und im Grunde wurde ja auch das Asylrecht außer Kraft gesetzt, weil das Asylrecht sieht zwar vor, du kannst erstmal kommen, du kannst deinen Antrag stellen, der wird dann irgendwann bearbeitet, dann heißt das ja oder nein. De facto ist es aber so, dass jeder, der kommt, auch bleiben kann, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und zwar ganz egal, ob der am Ende einen Asylbescheid bekommt oder nicht. Dann kriegt er immer eine Duldung.
Schon durch die Tatsache, dass so viele gekommen sind, dass man die Dinger gar nicht zeit- und fristgerecht bearbeiten kann.
Oder man nicht weiß, wer es ist oder diese fünf Identitäten haben.
Okay. Dieser Grundgesetzverstoß besteht ja auch im Kern des Asylrechts darin, dass es eine klare Regelung gibt. Über sicher Drittstaaten kann niemand legal nach Deutschland asylbeantragend einreisen. Wie soll man einen solchen Zustand benennen, in dem also das geltende Recht nicht nur gebrochen wird, sondern millionenfach gebrochen wird, eine Fortsetzungstat, würde man juristisch sagen. Wie soll ich das nennen? Was ist das? Eine Autokratie, eine Diktatur, ein rechtsfreier Raum? Was haben wir im Augenblick in Deutschland in Bezug auf dieses Problem?
Ich glaube, das bewusste Aushebeln der Verfassung, ist es Hochverrat oder Staatsverrat? Oder
Hochverrat.
Ist es Hochverrat? Im Grunde muss man das so nennen. Es ist eine sich als moralischer Imperialismus tarnende Autokratie einer einzelnen Frau, deren völliges Desinteresse sowohl der Rechtsordnung als auch der Volksmeinung als auch den Folgen ihrer eigenen Politik gilt.
Okay, ich denke, das reicht erstmal zur Analyse. Wir haben uns nämlich im Vorfeld geeinigt, wir machen so eine halbe Stunde und dann besteht die Möglichkeit, mit dem Publikum zu diskutieren. Kommen wir mal zum Problem Lösung. Wie kann man diese Massenmigration, die neuesten Studien reden von 100 bis 150 Millionen Menschen, die in den nächsten 10 Jahren vor den Toren Europas stehen, vor allen Dingen aus Afrika, wie kann man das steuern? Also ich meine, wir haben eine bekannte linke Politikerin, die hätte uns wahrscheinlich im ersten Teil der Analyse, nämlich Kriege und Bürgerkriege, als sind die Hauptursache für die Verarmung in der dritten Welt, zugestimmt. Und die schlägt ja dann halt vor, etwas zu tun in diesen Ländern. Also was kann der Lösung sein, damit wir diese Migration, diese Massenmigration, die Europa droht und wo man den Leuten auch keinen Vorwurf machen kann, wenn es dir so schlecht geht, dass du deine Kinder nicht mehr ernähren kannst, machst du dich auf den Weg. Es ist seit Jahrtausenden so. Was kann man tun?
Also auch da gibt es wieder zwei Punkte. Zum einen, wie kann man jetzt hier eingetretene akute Situation irgendwie in den Griff bekommen? Und dann, wie kann man diese Perspektive, also die Migration in den nächsten, sagen wir mal, 10, 20, 30 Jahren, und da wird das Problem ja noch viel virulenter, wie kann man das angehen? Zum ersten Teil, Grenzen schließen. Wir haben gesehen, dass selbst ein Land wie Mazedonien mit Hilfe Ungarns in der Lage ist, die Balkanroute zu schließen, was die Bundesrepublik offensichtlich nicht in der Lage war, beziehungsweise nicht in der Lage sein wollte, wo ja immer behauptet wurde, das geht nicht. Also Grenzen schließen, ganz klar. Und die unrechtmäßig im Land sind, wieder abschieben. Das wird ja im Moment nicht getan.
Oder es wird nur so getan, als ob so getan wird.
Es wird nur so getan, als ob so getan wird, ja. Also jedenfalls nicht in der Form und in der Menge, wie es sein müsste. Also das ist ganz klar. Wer sich unrechtmäßig im Land aufhält, muss das Land wieder verlassen. Und wenn der Asylgrund nicht mehr besteht, Und wir haben ja jetzt im Februar, glaube ich, gehabt, sogar die Bitte der syrischen Regierung an die Flüchtlinge zurückzukommen, weil eben mittlerweile Teile des Landes befreit sind. Also wenn der Asylgrund nicht mehr besteht, dann endet auch das Asyl. Dann kann man mal im individuellen Fall sagen, den würden wir gern hier behalten, aber generell ist das so. Zum Zweiten, ja, die imperialistische Politik der Stellvertreterkriege, der Einmischung und der neoliberalen Globalisierung beenden und die Länder in die Lage versetzen, auch gerne mit Hilfe sich zu entwickeln. Also es haben sich ja auch Länder, wenn man sich Asien anguckt, wenn man sich Südkorea anguckt, wenn man sich Taiwan anguckt, es haben sich ja Länder entwickelt. Und ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass ein reicher Kontinent wie Afrika dazu nicht in der Lage ist. Aber das muss natürlich auch gewollt sein und das muss zugelassen werden. Da spielt sicherlich Korruption und gescheiterte Staaten, sowas spielt eine Rolle. Aber es gibt auch noch eine andere Rolle, nämlich das ist die sozusagen des Nordens, der Zentren. Mal eine Geschichte aus den 90er Jahren, das hatte mir mal ein kamerunischer Professor erzählt. Ich habe es jetzt nicht im Detail nachrecherchieren können, aber man wird in etwa wissen, wovon er redet. Es gab in dieser Zeit einen Plan in verschiedenen afrikanischen Staaten, vor allem unter Intellektuellen, die nannte sich afrikanische Wiedergeburt. Und die bedeutete im Kern die Aussage, lasst uns einfach 50 Jahre in Ruhe, lasst uns auch mit eurem Handel in Ruhe, lasst uns mit euren Produkten in Ruhe. Wir wollen diese Zeit haben, wir stellen sogar die Kolonialgrenzen in Frage. Wir wollen ein eigenes Entwicklungskonzept erarbeiten und auch durchsetzen. Und da hat man ihnen in Brüssel gesagt, nee, das gibt's nicht, ihr macht gefälligst das, was wir euch sagen. Und ansonsten werden wir euch dazu bringen.
Nun muss man vielleicht auch mit einem weit verbreiteten Irrtum aufräumen, nämlich dem Irrtum, dass diejenigen, die für eine konsequente Abschiebung sind, eigentlich Rassisten und gegen das Asylrecht sind. Natürlich großer Blödsinn. Ein Asylrecht kann nur wirksam sein, wenn die aufnehmende Gesellschaft das akzeptiert. Wenn aber massenhafter Asylmissbrauch betrieben wird, sinkt die Akzeptanz im Einwanderungsland und dann ist das Asylrecht tatsächlich gefährdet. Indem wir nämlich sagen, bitte haltet euch an das geltende Recht, retten wir gerade den grundgesetzlichen Charakter des Asylrechts. Die zweite Frage wäre aber, dann brauchen wir ein modernes Einwanderungsland oder noch viel böser gefragt, wollen wir überhaupt eine Einwanderungsgesellschaft sein und wer bestimmt das?
Da ist die Diskussion in den letzten 20, 30 Jahren geführt worden. Indem man zunächst Gastarbeiter, waren es ja vor allem, in das Land geholt hat, um deren Verbleib oder Gehen man sich der Staat nicht gekümmert hat. Man ließ das alles so laufen. Man hat bereits damals, als ja absehbar war, dass ein großer Teil der Leute bleiben wird, jede gesellschaftliche Diskussion über das Für und Wider einer Einwanderungsgesellschaft vermieden. So, stattdessen wurde dann monoton erklärt, wir sind kein Einwanderungsland. Und dann wunderlicherweise eine Wendung um 180 Grad. Dann hieß es plötzlich, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, wir sind ein Einwanderungsland und das ist ein Naturgesetz, das ist quasi Gott gewollt vom Himmel gefallen und darüber diskutieren wir jetzt aber auch nicht. Und das ist auch wieder diese Frage der Autokratie, die du angesprochen hast, des arroganten nicht zur Kenntnis nehmen jeglicher Bevölkerungsmeinung. Und ja, man kann ein Einwanderungsland sein, man kann auch kein Einwanderungsland sein. Man kann auch sagen, wir wollen 10.000, 100.000 oder 1 Million im Jahr haben. Das kann man alles tun, aber dann muss das gesellschaftlich entschieden werden. Und meine Position ist einfach, wir brauchen eine Volksabstimmung darüber. Und wenn das deutsche Volk in seiner Masse, und das ist ja immer noch Träger der Souveränität laut Grundgesetz, wenn das deutsche Volk in seiner Mehrheit gesagt, ja, wir wollen eine multikulturelle Einwanderungsgesellschaft werden, ja, dann ist das so. Dann gebe ich an diesem Tag meinen Widerstand dagegen auf, aber vorher nicht.
Okay, das ist sozusagen die Binnenlösung. Aber es gibt ja sozusagen Strukturen, internationale, supranationale Strukturen, die auch Mitverursacher sind, nämlich die EU, die NATO. Wenn wir für eine Umkehr in der internationalen Politik, also in den internationalen Beziehungen eintreten, damit diese Länder eine Chance haben, aus denen die Flüchtlingskrise kommen, dann muss das ja der Logik nach auch heißen, die EU muss ihre Politik ändern. Und da die NATO ein aggressives Bündnis ist und kein Verteidigungsbündnis, wie jeder von uns weiß, müssten wir aus der NATO austreten.
Na, mir wäre eigentlich lieber, wenn wir nicht aus der NATO austreten, sondern wenn sie sich auflöst, und zwar ersatzlos. Und mir wäre auch lieber, wenn die EU nicht ihre Politik ändert, sondern sich auflöst oder jedenfalls zurückentwickelt zu einer Art europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder wie man das dann immer nennt. Aber wenn das nicht passiert, dann müssen wir austreten und dann sollten wir austreten, und zwar aus beiden.
Wenn man die wissenschaftlichen Analysen der Demografen, also der Bevölkerungswissenschaftler, liest, dann hat man den Eindruck, dass es alles so extrem gefährlich und diese Dinge sind so wie fast mit naturgesetzlicher Gewalt, die da auf uns zurollen. Hat Europa eine Chance als Gemeinschaft von Kulturnationen, als multiethnische Nation, Gemeinschaft zu überleben, oder werden wir eines Tages alle in einer Weltformel aufgehen?
Ja, eines Tages.
Aber sagen wir mal in den nächsten drei Generationen.
Na, Europa muss sich natürlich entscheiden, was es will. Und da sieht man ja unterschiedliche Wege. Also wenn ich mir Osteuropa ansehe, da gibt es offensichtlich den Willen, sich als Nation zu erhalten. Also in Polen, in Tschechien, im Baltikum, in diesen ganzen Ländern. Da ist das sehr deutlich spürbar, in Ungarn natürlich sowieso. Also da mache ich mir jetzt für die nächsten drei Generationen keine großen Sorgen. Es sei denn, es kommt der große Krieg, dann ist es natürlich anders. In Westeuropa, wenn ich mir Frankreich anschaue, wenn ich mir Schweden anschaue, wenn ich mir Großbritannien anschaue, wenn ich mir jedenfalls Teile Westdeutschlands anschaue, habe ich da so ein bisschen meine Zweifel. Allerdings, ja, sollen wir es nicht versuchen? Wir müssen es ja versuchen. Ja, denn dem eigenen Untergang entgegenzugehen, ist jetzt auch nicht die Position, die ich ernsthaft vertreten kann. Aber es wird schwer.
Um es mal ein bisschen, wir sind ja auf einer Buchmesse, da geht es um Journalisten. Da gibt es einen deutschen Journalisten, der hat den Fehler gemacht, mit einem doppelten Staatsangehörigkeitsverhältnis in die Türkei einzureisen und sitzt jetzt im Gefängnis. Und die ganze deutsche Presse ruft uns auf, mit ihm solidarisch zu sein. Ich kann das nicht, weil er geschrieben hat, er freut sich schon auf das Aussterben des deutschen Volkes. Was hältst du von dem Kollegen?
Dennis Jözel, bin ich nicht ganz sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche, ist eine eigenartige Gestalt. Er hat, glaube ich, bei der Jungle World begonnen, also einer linksradikalen Wochenzeitung. Er war dann lange Redakteur bei der Taz. Er war eigentlich immer mehr politischer Aktivist als Journalist. Ich kenne jedenfalls aus seiner Zeit bei der Taz nach journalistischen Maßstäben kaum einen brauchbaren Artikel. Also, dass er mal eine Reportage geschrieben hätte oder einen Bericht. Ich will ihm da nicht Unrecht tun, hat er vielleicht, aber ich habe das nie gesehen. Jetzt, seit er bei der Welt ist, habe ich ihn nicht mehr weiter verfolgt. So, dann ist er von der Welt eingekauft worden, was auch schon mal ganz interessant ist, wo die ihr Personal rekrutieren. Und jetzt ist ein Mann, den dann im Grunde vor einem halben Jahr niemand kannte. Jetzt wird er hochstilisiert zu einer Art Che Guevara des deutschen Journalismus. Man muss sich nur mal die Fotos angucken, also auch mit diesem Bart so ein bisschen verwegen. Der wirkt wirklich wie ein südamerikanischer Freiheitskämpfer in einem romantischen Abenteuerfilm. Er wird also hochstilisiert, das Verhältnis zu Dennis Jözel wird hochstilisiert als der zentrale Knackpunkt der Frage von Pressefreiheit, von Außenpolitik. Natürlich, das, was man in der Türkei vorwirft, also PKK, Spionage betrieben zu haben, ist völliger Unsinn. Ich weiß nicht, wem er da auf die Füße getreten ist. Ich würde auch mit der doppelten Staatsbürgerschaft vorsichtig sein. Ich glaube, wenn Erdogan jemanden einlochen will, dann macht er das auch, wenn er einen deutschen Pass hat. Das interessiert ihn dann auch vielleicht nicht unbedingt weiter. Aber der Mann ist deutscher Staatsbürger, soll er konsularische Betreuung und Hilfe bei seiner Verteidigung bekommen. Aber das ist auch alles, was er verdient hat.
Okay, wir haben jetzt wahrscheinlich eine Menge Stoff zum Nachfragen schon mal vorgelegt. Also wir bleiben natürlich dabei, wir sind mit jedem Kollegen solidarisch, und ein Unrechtsregime wie die Türkei hat nicht das Recht, ihn einzukerkern, weil er eine andere Meinung hat. Das ist ein Grundprinzip. Aber mein Mitleid erschöpft sich halt an manchen Stellen.
Vielleicht mal einen Punkt noch. Zur Parteiberichterstattung führt jetzt, Türkei-Berichterstattung führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber am Mittwoch, ARD Morgenmagazin war es, glaube ich, brachten sie einen Bericht über die Türkei, und in einem Tonfall alarmistischer Betroffenheit stellten sie dar, wie schlimm die Türkei ist, weil oppositionelle Parteien und Gruppen es dort Schwierigkeiten haben, Räume anzumieten. Und ich frage mich, was unterscheidet sich da eigentlich von der Situation in Deutschland?
Zumindest für eine Partei, ja. Okay, ich mache einfach jetzt die Runde auf. Melden Sie sich, fragen Sie an meinen Kollegen Martin Müller-Mertens oder an mich. Zu Kompakt, aber auch zum Thema natürlich. Bitte schön.
Ich sage, die Frage ist vielleicht naiv, aber warum kann eine einzelne Frau über die Interessen des ganzen Volkes entscheiden, einfach und ohne irgendwelche Konsequenzen zu erwarten? Oder
das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja.
Das ist keine naive Frage, sondern das ist eine ganz zentrale Frage im Grunde genommen. Also die formale Antwort, weil sie Kanzlerin ist. Die informelle, also die nicht ganz so formale Antwort, weil Merkel es geschafft hat, jeder hat sie unterschätzt. Also man kennt noch so Kohls Mädchen, wurde sie Anfang der 90er Jahre genannt, da wurden dann Bilder von ihr veröffentlicht, okay, die Frisur war vielleicht wirklich ein bisschen grenzwertig. Die ist von allen unterschätzt worden und sie hat es geschafft, diese CDU in einer Weise auf Linie zu bringen und ihr gesamtes Kabinett in einer Weise auf Linie zu bringen, das tatsächlich mir sogar schon Respekt abnötigt. Sie ist zu einer Alleinherrscherin im Rahmen jedenfalls ihrer Partei und der deutschen Politik geworden. Und sie hat es auch geschafft, indem sie immer wieder Positionen ihrer politischen Gegner aufgegriffen hat. Auch die ganze Opposition einzubinden. Und darum kann sie diese Politik durchziehen. Und ja, ob sie vielleicht, muss sie irgendwann mal Konsequenzen fürchten, aber im Moment jedenfalls nicht.
Ja, ich meine, dahinter ist sogar noch ein größeres Problem. Das zeigt, dass es irgendwas mit unserer demokratischen Verfasstheit nicht in Ordnung ist, wenn sie damit durchkommt. Also nicht die Regierung zu befassen, nicht das Parlament zu befassen, an Recht und Gesetz vorbei zu fotografieren. Haben Sie eine Fotografieerlaubnis von mir? Also sozusagen die staatliche und die Rechtsordnung sozusagen auszuhöhlen, praktisch sozusagen in ein Nichts zu verwandeln, da ist ein Strukturdefekt. Da stimmt was nicht. Und es ist schon sehr merkwürdig, dass eine bayerische Landesregierung sich ein Verfassungsgutachten machen lässt darüber, ob das rechtliches Handeln war oder nicht. Das Gutachten sagt eindeutig, das war Unrecht, Rechtsbruch. Und dann wird damit so halb gedroht, wir könnten ja damit zum Bundesverfassungsgericht gehen und mal die Ordnung wiederherzustellen. Und dann traut sich Herr Stoiber, Herr Seehofer nicht, der Bettvorleger, der Ewige. Ne? Aber das ist natürlich ein Defekt im System. Also wenn mehrere Verfassungsrichter zu der Auffassung kommen, dass das Unrecht war und man kann nichts dagegen tun, dann ist mit unserer Demokratie ernsthaft was nicht in Ordnung. Denn Demokratie heißt zweierlei, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Und das ist natürlich die völlige Abwesenheit von Gewaltenteilung, wenn eine einzelne Frau ohne Parlament und sogar gegen den Widerstand von Teilen der Exekutive, denn in vielen Ministerien hat es ja Widerstand gegen diese Sachen gegeben. Die Verwaltung hat ja zum Teil auf Schlafgang geschaltet, weil sie keinen Rechtsbruch begehen sollten. Da gibt es entsprechende Dokumentationen aus dem Berliner Landesamt für Flüchtlinge, wo die Leute gesagt haben, ich beteilige mich nicht am Rechtsbruch, also lasse ich mich krank schreiben. Ja? Also diese ganze Theorie der Gewaltenteilung ist an dieser Nagelprobe ad absurdum geführt worden. Also Ihre Frage ist nicht naiv, die ist extrem wichtig, weil das zeigt, dass wir ein echtes Problem haben. Und da bin ich mit allem bei der AfD einverstanden, aber da hat sie recht. Wir können das nur heilen durch mehr direkte Demokratie, durch mehr Mitspracherecht des Volkes. Denn die Verfassung sagt ja, dass unsere Gesellschaft regiert wird durch Wahlen und Abstimmungen. Und dieser zweite Teil der Grundgesetzforderung, die Politik in Deutschland zu erfolgen hat, wird regelmäßig nicht eingehalten. Wir dürfen über nichts außer über Schnulli abstimmen. Ja. So, bitte.
Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn die Leute, die jetzt hier Mikro sind,
näher ranhalten.
Also die Leute, die jetzt hier in Deutschland sind, kriegen ja, bis über ihren Antrag entschieden ist, eine gewisse Summe Geld. Das ist nicht viel, aber es ist Fakt. Was würde passieren, wenn man sagt, okay, die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es in unserem Grundgesetz.
Die müssen Negro und die hören sie nicht.
Also, und wenn man hingeht und sagt, okay, ihr kriegt jetzt was zu essen, ihr kriegt Kleidung, ihr kriegt Unterkunft, aber keinen Cent Geld. Weil dieses Geld setzen die Leute ein, um es in ihre Heimatländer zu schicken. Ich sage jetzt mal einfach.
Oder im Urlaub zu fahren, ja.
Oder das. Also ich sage jetzt einfach mal eine willkürliche Summe, ob die stimmt, möchte ich mal dahingestellt lassen. Gehen wir mal von 100 Euro aus, die einer im Monat kriegt. Es ist einfach eine willkürliche Summe von mir gewählt. Von den 100 Euro werden 80 Euro in das Heimatland des Flüchtlings geschickt. Und das sind erhebliche Summen, ist eine erhebliche Summe Geld. Für uns ist es vielleicht nicht viel im Monat. 80 Euro ist nicht viel für hier in Deutschland. Aber für dort ist das jede Menge. Da unterstützen ihre Familien mit. Was damit sonst noch geschieht, möchte ich gar nicht mal wissen. Dass man einfach sagt, wir drehen euch den Geldhahn zu, bis über euren Antrag entschieden ist. Stellt sich raus, ihr seid rechtens hier, kriegt ihr was. Gucken wir weiter. Bis dahin kriegt ihr nur Sachleistungen. Sonst nichts. Das heißt, die Würde des einzelnen Flüchtlings ist gewahrt, aber er kriegt keinen Anreiz mehr, von außen nach hier zu kommen, weil es spricht sich dann schnell rum, sie kriegen was zu essen, sie kriegen Kleidung, sie kriegen Unterkunft, aber mehr nicht. Damit sind wir ja unserer humanitären Verpflichtung aus unserer Verfassung nachgekommen.
Also was dann passieren würde oder was passiert wäre, hätte man es von Anfang an gehabt, kann ich Ihnen ziemlich deutlich sagen, die Leute wären nicht gekommen. Jedenfalls nicht in dieser Masse. Sondern es ist doch ganz klar, ob ich jetzt aus Westafrika komme, wo sehr viele herstammen, ob ich aus Tunesien komme, was mir nicht als Kriegsgebiet bekannt ist, oder aus Algerien oder sonst wo. Warum ziehe ich denn bis nach Deutschland? Warum gehe ich nicht in das Nachbarland? Warum gehe ich nicht meinetwegen in die Türkei? Oder warum bleibe ich nicht in Bulgarien, sondern ziehe angeblich zu Fuß oder wie auch immer nach Deutschland? Natürlich, weil ein starker monetärer Anreiz existiert hat. In der Türkei ist es so, dass die Flüchtlinge, die dort sind, als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden. So, hier bekommen sie entsprechende finanzielle Leistungen. Ich habe das geschildert, ich kenne die Summe jetzt auch nicht im Detail, es sind mehr als 100 Euro. Also das ist vollkommen klar. Und dass sich per Facebook, Twitter oder wie auch immer in den Heimatländern rumspricht, dass man hier was bekommt, das ist auch kein Geheimnis. Dass da zum Teil auch überhöhte Summen in den Köpfen, also wenn ich so manchmal höre, sind jetzt weigern sich ins Heim zu gehen, weil sie in ein Familienhaus verlangen. Ja, also das kann ich mir nur so erklären, dass ihnen da auch Versprechungen gemacht wurden von Schlepperbanden oder dass sie sich Illusionen machen. Wir wissen genauer, als 2014 war das, glaube ich, eine große Welle von Tschetschenen herkam, in Tschetschenien gestreut wurde die Information, man bekäme hier ein Grundstück, ein Auto und 40.000 Euro oder 30.000 Euro. Das kommt dann noch dazu. Aber klar, wenn man sagen würde, hier Sachleistungsprinzip, ihr könnt davon überleben, überhaupt gar keine Frage. Ihr werdet auch nicht frieren. Aber das war's dann. Dann wären diese Leute nicht gekommen. Und diese Möglichkeit besteht ja. Diese Möglichkeit ist sogar noch ausgeweitet worden. Also alle Bundesländer, alle Kommunen, Landkreise, die das machen, können im Wesentlichen auf Sachleistungen umstellen. Aber sie machen das einfach nicht. Also auch das ist vielleicht nicht ein Rechtsbruch im klassischen Sinne, weil sie sich ja auswählen können zwischen beiden Entscheidungen. Aber sie führen diese Politik des Anreizes ungerührt weiter, obwohl sie es nicht müssten.
Also ich glaube, das ist auch ein ideologisches Problem. Wer dem Multikulti-Wahn verfallen ist, der meint halt, er muss das Maximale an die Flüchtlinge geben. Und wer meint, wir haben eine humanitäre Verpflichtung, sagt, wir müssen das auf ein Optimum beschränken, was auch eine Relation stehen muss zu den vielen Armen in Deutschland. Denn ich meine, wir haben in Berlin die Debatte über Monate geführt und ohne Ergebnis, die in Flüchtlingsheimen frei werdenden Plätze durch den Umzug in Wohnungen zu öffnen für Obdachlose. Die Bezirksbürgermeisterin von Neukölln hat sich dafür stark gemacht, aber es gab eben keine Entscheidung der Verwaltung und die Plätze blieben leer und die Leute sind nicht erfroren, aber jeder weiß, was ein Obdachloser im Winter erlebt. Also das sind Dinge, die natürlich die Empfangsbereitschaft in der Ankommensgesellschaft massiv behindern. So, bitteschön, da hinten. Nee, Sie, mit dem Bart.
Ja, wir hatten ja vorhin schon kurz die Geschichte am Stand erörtert mit dem 16a, der früher ein 16er war. Da hieß es, politisch Verfolgte genießen Asyl, Punkt. Die Novellierung kam mit dem Jugoslawienkrieg und den danach zu erwartenden Flüchtlingen, dass man gesagt hat, politisch Verfolgte genießen Asyl, aber niemand hat Recht, der aus einem sicheren Drittstaat einreist. Nun sind wir umgeben von sicheren Drittstaaten. Demzufolge müsste ja eigentlich dann, 99,9% raus, wohin, wie auch immer das zustande gekommen ist, wie auch immer man mit dem Dublin-Verfahren umgegangen ist, dass es jetzt überhaupt so weit ist, dass man es so weit hat kommen lassen, dass hier Menschen sind. Ich will nicht darüber spekulieren, wie viele davon Mehrfachidentitäten haben, wie viele davon, das wäre jetzt unseriös, aber man kann davon ausgehen, dass da so einiges vorhanden ist und bekannt ist. Eine ganz andere Frage wäre aber, weil Sie gerade von der Volkssouveränität sprachen und dem Thema von Volksabstimmungen darüber. Es gab da, glaube ich, Überlegungen von Norbert Lammert, die Demokratie oder den Demokratiebegriff und den Begriff des Volkes in Richtung Demokratie ist ein Rahmen für konkurrierende Interessen. Da war was in der FAZ, soweit ich weiß, das hat auch, glaube ich, Karl-Heinz Weißmann, den Sie sicherlich kennen, kommentiert in der JF. Und das ist sehr interessant, dass es da wohl darum geht, also diesen demokratischen Volksbegriff als solches und souverän abzuschaffen, hinsichtlich zu einer Demokratie, die ein nur noch Ordnungsrahmen für konkurrierende Interessen ist, womit dieser Begriff des Volkes, was die eigentliche Grundidee der demokratischen Verfasstheit von Menschengruppen ist, völlig außer Kraft setzt. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist natürlich eine ziemliche Unverschämtheit. Genauso bedenklich finde ich auch den Hinweis des Bundesverfassungsgerichts im NPD-Verbotsurteil oder Nicht-Verbotsurteil in der Begründung, dass schon das Agieren mit einem ethnisch geprägten Volksbegriff eventuell verfassungsfeindlich sein kann. Ja, wie soll denn ein Volk sich sonst bestimmen, wenn nicht ethnisch und kulturell? Also da sind Dinge im Gange, da wird mir richtig schlecht. Also Sie haben völlig recht mit allem, was Sie gesagt haben. Ich verurteile das natürlich völlig, weil natürlich ist die Demokratie kein unbestimmter Bezugsrahmen von Interessengegensätzen, sondern ein Regelwerk auf der Basis des Rechts. Wie Professor Schachtschner immer wieder betont, es gibt keine Freiheit ohne Recht. Denn nur das Recht sichert die Freiheit. Und wer anfängt, am Rechtsstaat zu drehen, will eine Diktatur. Das ist ganz eindeutig. So, Ihr Nachbar hatte sich
ja, auch... Ja, ich wollte auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Das passt ja ins Bild. Also wenn von den hier Lebenden die Rede ist, ja. Wenn das Volk oder die Wahlrecht haben sollen, die schon kurz und länger und zukünftig ihr Lebenden sein werden, dann ist ja das, was Lammert sagt, eigentlich nur eine logische Voraussetzung oder Konsequenz des Ganzen. Also das ist ja die Art und Weise, wie die gesamte politische Klasse agiert. Insofern wundert es mich nicht, ein Skandal ist es dennoch. Nochmal vielleicht auch zu den sicheren Drittstaaten. Also Sie haben vollkommen recht, man kann, wenn man nach Deutschland auf dem Landweg kommt, eigentlich nicht legal als Asylsuchender hier kommen, weil man immer durch ein sicheres Drittland kommt. Ob diese Regelung gegenüber den Peripherieländern nur so sonderlich gerecht ist, ich erinnere mich auch, dass ein paar deutsche Politiker, als in Sizilien sehr viele waren, aber hier noch nicht, sie mit den Schultern gezuckt haben. Das ist eine ganz andere Frage. Aber das ist die geltende Rechtslage und das war sie insbesondere auch im Jahre 2015.
So, der Herr neben Ihnen.
Ja, es hat sich vorher so angehört, als ob die Frau Merkel in der Lage wäre, ganz einsame Entscheidungen zu treffen und die Grenzen zu öffnen gegen das Volk und gegen das Parlament. Aber haben Sie sich mal mit der Frage beschäftigt, dass die Frau Merkel aufgrund ihrer psychischen Konstitution und alle Biografien geben das ja vor, überhaupt nicht in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu treffen, sondern dass sie die typische befehlsausführende Person ist und deswegen auch ausgewählt wurde und dass das eigentliche Problem auch kein Demokratiedefizit in der BRD ist, sondern dass die BRD einfach keine Souveränität hat, um in diesen Grundfragen selbst zu entscheiden, sondern dass die Frau Merkel nichts anderes ist wie eine Besatzungsverwalterin, die amerikanische Befehle auszuführen hat. Und das ist ja eigentlich die Kernfrage, dass wir gar keine Souveränität haben, um sowas zu entscheiden und deswegen auch nicht aus der NATO austreten dürfen.
Also im Letzten stimme ich Ihnen zu, dass wir keine oder eine sehr stark eingeschränkte Souveränität haben, dass die Kanzlerin irgendwie so eine Art Marionette der Amerikaner ist. Dafür gibt es den einen oder anderen Hinweis. Im Augenblick ist das Marionettenverhältnis etwas gestört. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es nicht ihre Entscheidung war. Ich glaube schon, dass die deutsche Regierung in einem bestimmten Handlungsrahmen eingepresst ist, aber innerhalb dieses Rahmens selbst entscheidet. Also ich glaube nicht, dass ein Befehl aus Washington war, mach die Grenzen auf. Das halte ich für eine Verschwörungstheorie. So, weitere Fragen? Hier drüben war noch irgendwo. Okay, wenn es keinen Diskussionsbedarf mehr gibt, dann wollen wir es nicht künstlich in die Länge ziehen. Es gibt da vorne am Stand von der Leipziger Messebuchhandlung, das aktuelle Heft zu erwerben. Und wenn Sie wollen, wird es auch der Redakteur, der es zu verantworten hat, Herr Martin Müller-Mertens, signieren für Sie. Ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und wer nochmal nachgucken will, es gibt es natürlich relativ schnell bei Kompakt TV auf YouTube, diese Veranstaltung auch als Mitschnitt. Dankeschön.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.